Hallo und herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast Grenzenlose Gedanken.
Normalerweise reden wir über alles und jeden. Heute jedoch haben wir mit Hilfe unserer Klasse eine Spezialfolge erarbeitet.
Wir haben unsere Gedanken eingegrenzt und haben uns auf ein Thema fokussiert, das in unserem Geschichtsbuch wenig bzw. gar keine Aufmerksamkeit bekommen hat.
Man könnte sogar meinen, dass dieses Thema aus dem Buch ausgegrenzt wurde. Was verstehst du unter Grenzen?
Die Grenzkontrollen am Flughafen.
Aber das ist ja deutlich vielfältiger. Es gibt soziale Grenzen, physische Grenzen.
Und über welche Art von Grenzen wollen wir heute reden?
Naja, über die Sichtbarkeit der Grenzen.
Die Sichtbarkeit der Grenzen?
Ja, hauptsächlich um die Grenzen in der Geschichte.
Wie zum Beispiel das geteilte Deutschland?
Ja, aber wir sind noch tiefer gegangen und sind auf die Ausgrenzung Leute des jüdischen Glaubens gestoßen.
Wie jeder weiß, wurden in der Vergangenheit genau diese Menschen vom Alltag abgegrenzt.
Das war ja auch von dem Nazi-Regime so gewollt. Heute ist es ja nicht mehr so, glücklicherweise. Davon ist unsere Klasse auch ausgegangen.
Bis wir einen genauen Blick ins Schulbuch geworfen haben und feststellen mussten, dass Juden scheinbar nur in der Opferrolle waren.
War das aber wirklich so?
Genau das ist unsere Frage in dieser Folge mit dem Titel Grenzen der Sichtbarkeit, jüdischer Widerstand in der NS-Zeit am Beispiel Benno Neuburger.
Holt euch Snacks und Getränke, es wird spannend.
Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns gerade in der Trogerstraße, der ehemalige Wohnort von Benno Neuburger, und werden gleich ein paar Leute zuerst ein Bild von Sophie Scholl zeigen und dann ein Bild von Benno Neuburger, und wir schauen mal, ob sie diesen erkennen können.
Also zuerst wissen Sie, wer diese Person ist?
Nee, kann ich nicht.
Das ist Sophie Scholl, sie war eine Widerstandskämpferin in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Dann diese Person?
Kenne ich nicht, nee.
Also diese Person lebte in der Straße, wo wir gerade stehen, in der Trogerstraße. Mhm. Gibt es Ihnen vielleicht irgendwelche Ideen?
Nee, absolut nicht.
Also das war der Benno Neuburger, er war auch ein Widerstandskämpfer während dem Zweiten Weltkrieg.
Okay,
das war schon. Dankeschön. Also, da hätten wir einmal ein Bild für Sie. Wissen Sie, wer das ist?
Sophie Scholl.
Das ist korrekt. Und wissen Sie auch, wofür sie bekannt ist?
Ja.
Okay, Widerstandskämpferin, genau. Jetzt haben wir ein anderes Bild für Sie noch.
Okay.
Wissen Sie, wer das ist?
Preißler?
Nee, leider nicht.
Ach, das ist Schindler?
Auch nicht.
Auch Schindler?
Diese Person hat in dieser Straße gelebt. Trogerstraße.
Bin ich überfragt.
Das ist tatsächlich Benno Neuburger, okay. Ebenfalls ein Widerstandskämpfer, und genau, damit hätten wir es eigentlich schon.
Unsere Gruppe aus der Trogerstraße hatte leider nicht so viel Erfolg, also haben wir noch Lehrer an unserer Schule befragt.
Dann hätten wir jetzt zuerst ein Bild für Sie. Wissen Sie, wer das ist?
Anne Frank nicht.
Eine Widerstandskämpferin.
Sophie Scholl.
Ja, genau, korrekt. Und jetzt hätten wir noch ein anderes Bild für Sie. Er hat in der Trogerstraße gelebt.
Das war hier in München.
Ich weiß, wo die Trogerstraße ist. Die läuft an der Uni, also genau. Am Klinikum, ja, ne? Rechts der Isar entlang. Aber wer da gelebt hat, also Hitler hat nicht weit davon gelebt, aber das ist er nicht. Also von daher, ja, weiß ich, ich weiß es nicht.
Benno Neuburger. Ja, nee, Benno Neuburger.
Das wäre Benno Neuburger, er war auch ein Widerstandskämpfer.
Okay, nee, keine Ahnung.
Okay, also wir hätten jetzt ein Bild für Sie. Wissen Sie, wer diese Person ist?
Nein.
Das ist eine Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg.
Aber es ist nicht Sophie Scholl. Sophie
Doch, es ist Sophie Scholl, es ist korrekt, ja.
Oh, das war ein frühes Bild von ihr, oder?
Ja, jetzt haben wir noch ein anderes, okay, Bild. Wissen Sie, wer das ist?
Nein.
Er hat in der Trogerstraße gelebt.
Hier in München.
Nee.
Okay, das ist Benno Neuburger, auch ein Widerstandskämpfer aus dem Zweiten Weltkrieg.
Okay, gut, okay.
Wie ihr gerade selbst gehört habt, ist der jüdische Widerstandskämpfer Benno Neuburger längst nicht so bekannt wie deutsche Widerstandskämpfer.
Doch woran liegt das, dass die einen mehr Aufmerksamkeit bekommen als die anderen? Genau das wollen wir mit dieser Folge ändern.
Ein Teil unserer Klasse hat kleine Rollenspiele vorbereitet, um unseren Hörern, also euch, die kritische Lage der Juden zu verdeutlichen.
Diese Gruppe hat basierend auf den Aufzeichnungen Postcards zu Hitler ein fiktives Gespräch zwischen Benno Neuburger und seiner Tochter Johanna, seiner Frau und einen inneren Monolog Benno Neuburgers sowie den Moment seiner Verurteilung nachgestellt.
Eines Tages 1937.
Vater, ich muss mit dir reden.
Ich glaube, ich weiß, worüber du sprechen möchtest.
Ich glaube, ich will in die USA. Es ist meine einzige Möglichkeit.
Ich verstehe.
Vater, du musst auch mitkommen. Hier nehmen sie uns doch alles. Sie haben uns sogar die Staatsbürgerschaft entzogen.
Ich weiß. Ohne Pass bin ich hier nirgendwo willkommen.
Sie verbieten uns das Leben. Kein Kino, kein Theater, als wären wir keine Menschen mehr.
Und bald dürfen wir sogar nur noch in bestimmten Stadtteilen wohnen. Sie wollen, dass wir verschwinden.
Dann komm doch mit mir. Hier bist du nicht sicher.
Es ist nicht so einfach. Ich bin zu alt. Johanna. Für mich gibt es keinen Neuanfang mehr. Aber du hast doch eine Chance.
Ich will dich nicht zurücklassen.
Tu es für dich und für unsere Familie.
Ich werde gehen.
Ich werde bleiben, solange es geht.
0:33 Uhr zu Hause bei Benno.
Benno, wach auf. Hörst du das?
Ja, ich höre es. Es klingt, als würden sie Geschäfte zerstören.
Das ist die SA, nicht wahr? Ich habe es gehört. Sie sagten, dass sie unsere Läden zerstören wollen. Was sollen wir tun?
Ich weiß es nicht. Ich dachte, es würde nicht so weit kommen. Unsere Existenz. Alles steht auf dem Spiel.
Und was ist mit uns?
Wir müssen versuchen, uns zu verstecken. Vielleicht bei den Nachbarn?
Aufmachen! Benno, sie sind hier!
Egal, was passiert. Anna, vergiss nie, wer wir sind.
Nach dieser Nacht wurde Benno bis zum 25. November 1938 im KZ Dachau festgehalten. Diese Nacht vom 9. auf den 10. November wird auch Reichspogromnacht genannt. In der 1400 Synagogen zerstört wurden, ca. 1500 Todesfälle gab und viele Juden verhaftet, gedemütigt und misshandelt wurden. Nach seiner Freilassung, Gedankengespräch von Benno 1941.
5 Millionen. 5 Millionen Menschen ermordet von diesem Verbrecher, diesem Mörder. Hitler, der ewige Massenmörder. Pfui. Wie kann ein einzelner Mann so viel Macht über das Leben anderer haben? Und das Volk? Sie schweigen. Sie folgen ihm. Gleich einer göttlichen Gestalt. Blind vor Angst und Hass. Eine Terrorregierung. Das ist es. Keine Führung. Kein Vaterland. Nur ein Regime der Furcht. Der ewige Massenmörder. Hitler. Pfui. Diese Karte, ein Beginn, und viele weitere werden folgen. Worte gegen ein Monster, Worte gegen einen Apparat, der alles vernichtet, was sich ihm entgegensetzt. Vielleicht werden sie mich eines Tages wiederholen kommen. Vielleicht klopfen sie wieder an meine Tür. Vielleicht wird es diesmal mein Todesdatum sein. Aber was bleibt mir sonst? Schweigen? Akzeptieren? Nein, ich werde weitermachen. Einer muss es tun. Einer muss die Wahrheit sagen. Mörder von 5 Millionen. Und wie viele noch? Wie viele hat dieser Wahnsinnige noch auf dem Gewissen, bevor jemand ihn stoppt?
Das Urteil am 20. Juli 1942.
Benno Neuburger, Sie stehen hier vor dem Volksgerichtshof, weil Sie als volks- und staatsfeindliches Element unser Reich von innen heraus zersetzt versucht haben.
Ich habe nur die Wahrheit gesagt.
Wahrheit? Wahrheit? Ihre Worte sind nichts als Gift. Sie haben mit Ihrem Hetzen gegen den Führer und unserem Staat Hochverrat begangen. Ihre Lügen und Ihr jüdischer Einfluss vergiftet das deutsche Volk.
Ich bin Deutscher.
Sie sind ein Feind des deutschen Volkes, ein Unruhestifter, ein Verbrecher. Na, Herr Neuburger, haben Sie noch eine letzte Rechtfertigung oder wollen Sie weiterhin kläglich Ihre Unschuld beteuern?
Ich werde nicht betteln.
Betteln? Oh nein, dafür ist es schon lange zu spät. Im Namen des deutschen Volkes, der Angeklagte Benno Neuburger hat sich durch seine volks- und staatfeindlichen Taten als Feind des Deutschen Reiches und der Volksgemeinschaft erwiesen. Sein Handeln diente der Zersetzung und stellte einen Angriff auf die Grundlage des Führungsstaats dar. Aufgrund dieser Umstände verurteilt ihn das Gericht wegen Hochverrat. Das Urteil ist endgültig und wird unverzüglich vollstreckt.
Ich habe nichts falsch gemacht.
Nach dieser Verurteilung wurde Benno Neuburger ins Gefängnis Berlin-Plötzensee gebracht, wo er am 18.09.1942 mit einem Alter von 71 Jahren ermordet wurde.
Diese prägenden Ereignisse kann eine Familie schwer vergessen. Deswegen machten wir uns auf die Suche nach Bennos Nachkommen. Nach kurzer Recherche konnten wir Benno Neuburgers Enkel Bruce ausfindig machen.
Bruce Neuburger ist Autor von einem Buch über seinen Großvater und wir kontaktierten seinen Verlag. Die Monthly Review Press leitete uns schnell an Bruce weiter und wir konnten ihm unsere Fragen stellen, die er sehr ausführlich beantwortete. Zuerst fragten wir, welchen Eindruck seine Familie ihm über seinen Großvater vermittelte. Darauf antwortete er, dass sein Vater Fritz ihm erzählte, dass Benno ein sehr patriotischer Deutscher war. Er unterstützte den Ersten Weltkrieg. Ansonsten hatte er sehr wenige Informationen über die Dienste, die Benno für die Juden leistete. Mehr erfuhr er erst durch die Gerichtspapiere, Briefe und Kopien der Postkarten, die er von Verwandten bekam.
Außerdem interessierte uns, wie die Geschichte seines Opas ihn inspirierte, ein Buch zu schreiben. Von klein auf faszinierte ihn seine Familiengeschichte und er forschte weiter nach. Er hat Familienmitglieder interviewt und schickte Kopien der Interviews im Familienkreis herum. Außerdem erhielt er Berichte durch das Bundesarchiv in Berlin über Bennos Verhaftung. Selbstbewusst durch die ganze Recherche traute er sich, sein Buch zu schreiben.
Außerdem fragten wir, ob er auch jüdischen Glaubens ist. Zwar hat er, bis er 13 war, eine religiöse Schule besucht und wuchs in einer jüdischen Familie auf. Als Jugendlicher erfuhr er auch erste Diskriminierung aufgrund seiner Religion. Hier wurde er Opfer eines Streiches, bei dem Mitschüler Geld auf den Boden warfen und jeder, der es aufhob, wurde als Jude beschimpft. Ein anderes Mal wurde er wegen seines Glaubens beleidigt. Seitdem hat er zwar keine Diskriminierung mehr erlebt, aber er ist auch kein sehr gläubiger Mensch mehr. Er denkt aber auch, dass Antisemitismus kein sehr großes Problem in den USA ist und andere Gruppen mehr unter Diskriminierung leiden.
Als letzte Frage wollten wir wissen, was er seinem Großvater sagen würde, wenn er ihn einmal treffen könnte. So meinte er, dass es ihm unfassbar leid tut, welche Ungerechtigkeiten und Erfahrungen sein Großvater durchmachen musste. Dankbar ist er auch für Bennos Taten, Aufopferung und Zivilcourage. Auch wir sind dankbar für die schnelle Rückmeldung und das große Engagement von Herrn Neuburger.
Wir haben nicht nur Bruce Neuburger interviewt, sondern auch einen Experten aus Deutschland, der am NS-Dokumentationszentrum lehrt, einige Fragen gestellt.
Heute führen wir ein Interview mit Herrn Dr. Thomas Rink im NS-Doku-Zentrum München.
Wir fangen direkt an mit der ersten Frage.
Sind deutsche Widerstandskämpfer nicht jüdischer Konfession bekannter als jüdische Widerstandskämpfer? Und wenn ja, wissen Sie, warum das so ist?
Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage, weil der Widerstand gegen den Nationalsozialismus ja von vielen Seiten geleistet wurde. Und nach dem Krieg hat man sich zunächst eben auch auf die Widerstandskämpfer konzentriert, die aus der Mehrheitsgesellschaft kamen. Also ganz bekannt, das wisst ihr wahrscheinlich auch, das sind die Widerstandsgruppen der Weißen Rose hier in München oder der militärische Widerstand, das Attentat von Stauffenberg in der Wolfschanze auf Adolf Hitler. Und über den jüdischen Widerstand hat man lange Zeit gar nicht so intensiv gesprochen und auch nicht so intensiv geforscht. Darum sind, würde ich sagen, eher die nicht-jüdischen Widerstandskämpfer im Mittelpunkt gewesen, lange Zeit der Forschung und eben auch in den Schulbüchern.
Sie haben es gerade schon angesprochen, also beim Blick in unser Schulbuch für Geschichte werden nur nicht-jüdische Widerstandskämpfer erwähnt, wie zum Beispiel die Geschwister Scholl oder Graf von Stauffenberg. Aber hätten Sie Vorschläge, wie man in der Schule oder auch im Alltag mehr Aufmerksamkeit auf die jüdischen Widerstandskämpfer lenken könnte?
Ja, also ich würde sagen, dafür müsste man zum einen schauen, dass man jüdische Menschen nicht immer nur als Opfer begreift. Also sie werden ja oft, ich weiß nicht, wie das in euren Schulbüchern ist oder in eurem Schulbuch ist, sie werden ja oft nur als passive Opfer dargestellt, die sich nicht gewehrt haben. Und in der Forschung ist immer davon gesprochen, sie haben sich angeblich wie die Schafe zur Schlachtbank führen lassen. Also meines Erachtens müsste man zum einen schauen, dass man jüdische Menschen auch als Akteurinnen und Akteure sieht, die gehandelt haben und nicht passiv Verfolgung erduldet haben und sich eben auch den Widerstandsbegriff genauer anschauen, weil häufig sind ja Widerstandsgruppen, die auch in Schulbüchern sind, eher Gruppen oder Personen, die offensichtlich Widerstand geleistet haben, also bewaffnet oder die Weiße Rose hat Flugblätter verteilt. Aber es hat, und das ist dann der Begriff, den man, denke ich, auch in der Schule verwenden sollte und müsste, das Thema Selbstbehauptung. Also jüdische Menschen haben ja versucht, gegen die Verfolgung anzugehen. Sie haben eigene Kultureinrichtungen gegründet. Sie haben beispielsweise in Osteuropa Archive gegründet, im Warschauer Ghetto beispielsweise das Ringelblumenarchiv, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Also ich würde sagen, man müsste also den jüdischen Widerstand eben auch unter dem Gesichtspunkt der Selbstbehauptung sich anschauen.
Sie haben schon die Vernichtungslager in Auschwitz angesprochen und am 7. Oktober 1944 gab es einen Widerstand, der einige Stunden lang dauerte. Und in der sofortigen Hinrichtung von 451 Häftlingen resultierte. Dieser Aufstand war der einzige bewaffnete Widerstand in einem Vernichtungslager. Jedoch wird er oft auch der vergessene Aufstand genannt. Wissen Sie, warum das so sein könnte?
Ich habe da eine Vermutung, genau das, was ich eben gesagt habe. Man geht immer, bis heute denken viele noch, die Juden hätten und Jüdinnen haben keinen Widerstand geleistet. Ich habe ja gesagt, sie hätten sich angeblich wie die Schafe zur Schlachtbank führen lassen und wären sehr passiv gewesen. Und dieser Aufstand in Auschwitz 1944 passt da auch nicht so ganz in dieses Bild. Und zum anderen war es auch nicht der einzige. Ich habe auch mal noch mal ein bisschen recherchiert, beispielsweise in den Vernichtungslagern Sobibor und Treblinka, auch im besetzten Polen, hat es auch Aufstände gegeben. Es hat in Ghettos, im Ghetto Warschau, hat es 1943 im April einen bewaffneten Aufstand gegeben. Aber diese Aufstände, dieser Kampf von Jüdinnen und Juden, vor allem dann in Osteuropa, wird dann oft auch in Schulbüchern oder auch wenn man mit anderen Menschen darüber spricht, ist das gar nicht so im Bewusstsein. Es ist eher so dieses Bewusstsein, die Jüdinnen und Juden haben sich nicht gewehrt. Sie haben sich immer nur passiv verhalten.
Gab es gemeinsame Aktionen jüdischer Widerstandsgruppen und gegebenenfalls Spannungen?
Gemeinsame Aktion, das war natürlich schwierig. Unter den Bedingungen, unter denen die Jüdinnen und Juden leben mussten, sie wurden ja nicht nur in Deutschland, dann auch mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs in Polen, in Osteuropa, in Westeuropa verfolgt, sie wurden isoliert. Sie hatten ja kaum Möglichkeiten, sich zu organisieren. Und trotz allem ist es gelungen, dass man miteinander versucht hat, Menschen zu retten bei der Flucht, oder versucht hat, im Untergrund Dokumente zu sammeln für die Nachwelt. Und da hat es Kooperationen und gemeinsame Aktionen gegeben. Aber das war natürlich schwer. Das war nicht so einfach, das in die Praxis umzusetzen, weil es ja von außen keine Hilfe gab. Die jüdischen Menschen waren ja sowohl in Deutschland als auch im besetzten Europa isoliert. Es hat kaum Unterstützung gegeben von nicht-jüdischer Seite. Das darf man eben auch nicht vergessen, wenn man von jüdischem Widerstand spricht, dass man sich auch angucken muss, wie waren die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen überhaupt Widerstand geleistet werden konnte. Wenn wir uns anschauen, auch in Deutschland, auch die nichtjüdischen Menschen, die nichtjüdischen Deutschen, haben ja nur wenig Widerstand geleistet. Wir halten immer die Weiße Rose und den militärischen Widerstand Stauffenberg hoch, aber in der breiten Bevölkerung hat es ja auch kaum Widerstand gegeben. Und wie sollten dann jüdische Menschen, die ausgegrenzt, verfolgt werden, keine Rechte mehr hatten, warum wird dann ausgerechnet von ihnen erwartet, dass sie dann Widerstand leisten?
Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Art und Weise verändert, wie wir über den Holocaust sprechen, seitdem Sie in diesem Feld tätig sind?
Also lange Zeit hat man sich mit Täterinnen und Tätern beschäftigt, das war der Schwerpunkt. In den letzten Jahren ist so meine Beobachtung, steht dann eben auch die Perspektive der Verfolgten mehr im Vordergrund. Also es wird gefragt, wer hat denn Widerstand geleistet? Unter welchen Bedingungen wurde Widerstand geleistet? Wie war der Widerstand in Osteuropa? Wie war es im Westen, im besetzten Frankreich beispielsweise? Also so verschieben sich auch immer wieder die Forschungsschwerpunkte. Und das ist ja auch das Spannende daran, also dass ich merke, auch bis heute, es gibt immer wieder neue Fragestellungen. Man denkt immer, es ist alles erforscht und man weiß viel über diese Geschichte, aber es kommen doch immer wieder neue Fragestellungen und neue Aspekte zusammen. Und der jüdische Widerstand, finde ich, ist da eigentlich ein gut gewähltes Beispiel von euch.
Welche jüdischen Widerstandskämpferinnen halten Sie für besonders inspirierend?
Wir hatten hier im Haus vor 2 Jahren eine Ausstellung zum sogenannten Ringelblum-Archiv. Und Emanuel Ringelblum, das war ein polnischer Historiker, ein jüdischer Historiker, der im Warschauer Ghetto gelebt hat. Die Nationalsozialisten haben in Warschau, im besetzten Warschau 1940, ein Ghetto eingerichtet. Und Emanuel Ringelblum hat um sich eine Gruppe von 30 bis 50 Menschen, man weiß gar nicht genau, wie viele es waren, versammelt, die sich immer heimlich am Schabbat getroffen haben und Dokumente gesammelt haben, Zeugnisse der Täter, aber eben auch der Verfolgten, Tagebuchaufzeichnungen, kulturelle Dinge gesammelt haben. Und als klar wurde, das Ghetto wird aufgelöst, 1942, hat dieses Widerstandsarchiv, diese Menschen haben dann diese Dokumente, die Fotos in Metallkisten verpackt und die im Ghetto vergraben. Und nach dem Krieg ist man dann 1950, es gab dann noch zwei oder drei Überlebende, die in etwa wussten, wo diese Kisten vergraben sind. Und man hat diese Kisten dann wieder ausgegraben und hat man diese Dokumente gefunden. Das sind Dokumente schon des Widerstands, nicht des bewaffneten Widerstands, aber der Selbstbehauptung. Man wollte sammeln und dokumentieren. Die Nationalsozialisten wollten jüdisches Leben, jüdische Kultur gänzlich vernichten. Und die Menschen um Ringelblum haben versucht, genau das zu dokumentieren, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz eindrucksvolles Beispiel für Widerstand und Selbstbehauptung. Und es haben eben nur ganz wenige von diesen Menschen überlebt.
Halten Sie es für besonders wichtig, dass man gerade heutzutage über den Holocaust spricht und erwähnt, dass die Juden, also die Opfer, sich gewehrt haben?
Ja, ich finde das sehr wichtig, genau aus dem Grund. Ihr habt ja auch über die Schulbücher gesprochen, was ihr in euren Schulbüchern erfahrt über diese Geschichte. Und genau das ist eben ein wichtiger Aspekt, dass man wegkommen sollte eben von dieser Erzählung, die Juden und Jüdinnen haben sich nicht gewehrt. Sie waren nur passiv, sind wie die Schafe zur Schlachtbank gegangen. Und deswegen finde ich es wichtig, auch zu sagen, nein, sie haben sich sehr wohl gewehrt unter den Möglichkeiten, die sie hatten. Und sie hatten nicht viele Möglichkeiten. Und deswegen finde ich es wichtig, das in Schulbüchern auch differenzierter darzustellen, um deutlich zu machen, auch unter den jüdischen Menschen hat es eben Widerstand gegeben.
Vielen Dank, dass Sie sich für das heutige Interview Zeit genommen haben. Ihre Antworten waren sehr aufschlussreich.
Wow, wir haben sehr viel erfahren. Und abschließend haben wir euch noch einen kleinen Steckbrief zu Benno Neuburger zusammengestellt.
Benno Neuburger, geboren am 4. März 1871 in München und ermordet am 18. September 1942 in Berlin-Plötzensee. Er war ein jüdischer Kaufmann. Während des Nationalsozialismus verschlechterten sich die Lebensbedingungen, weshalb seine Kinder ohne ihn und ohne seine Frau in die USA emigrierten. Im Zuge der Kristallnacht am 10. November 1938 wurde Benno Neuburger in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Die Nationalsozialisten zwangen ihn zur Aufgabe seiner Firma. Er beobachtete die Radikalisierung der Judenverfolgung mit großer Sorge und entschloss sich zu handeln. Er verschickte anonyme Postkarten mit Anklagen und Kritik gegen den Diktator Adolf Hitler. Nachdem einer seiner Postkarten mit seinem Firmenstempel versehen war, wurde er von der Gestapo verhaftet. Neuburger bekannte sich zu seinem Widerstand und wurde wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu Tode verurteilt. Am 18. September 1942 wurde er schließlich im Strafgefängnis in Berlin-Plötzensee hingerichtet.
Unsere Frage war, wieso jüdische Widerstandskämpfer nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen wie deutsche Widerstandskämpfer. Tja, da haben wir euch eine kleine Antwort vorbereitet.
Es stellen sich viele die Frage, warum es hauptsächlich nur nicht-jüdische Widerstandskämpfer beispielsweise in Schulbüchern erwähnt werden. Die Antwort darauf ist, dass die Juden meist als Opfer dargestellt wurden. So wurden eher nicht-jüdische Widerstandsgruppen groß dargestellt, wie zum Beispiel die Weiße Rose in München. Laut Herrn Dr. Thomas Rick sollten Juden nicht immer als passive, wehrlose Opfer anerkannt werden, sondern als AkteurInnen gesehen werden, die gehandelt haben. Sie haben nicht die Verfolgenden geduldet und sich so stark gemacht. In der Schule soll beigebracht werden, dass jüdische Menschen versucht haben, gegen die Verfolgung anzugehen. Sie haben nämlich eigene Kultureinrichtungen und Archive gegründet. Am 7. Oktober 1944 fand der erste bewaffnete Widerstand in Auschwitz in einem Vernichtungslager statt. Dies führte zu einer sofortigen Hinrichtung von 451 Häftlingen. Der wurde der vergessene Aufstand genannt. Grund dafür ist die oben schon genannte falsche Beschreibung der Juden. Laut Forschern hätten sie sich wie Schafe zur Schlachtbank führen lassen. So wurde der Aufstand verharmlost. Trotz der vielen Toten gab es weitere Widerstandskämpfe in weiteren Vernichtungslagern.
Nach vielen Recherchen hat sich auch unsere Meinung zum Holocaust verändert.
Lange Zeit hat man sich mit Täter und Täterin vom Holocaust beschäftigt. Man sollte aber auch die Perspektive der Verfolgten beachten. Viele denken, man hat schon vieles erforscht, aber es kommen immer neue Fragestellungen und neue Aspekte zusammen. Es ist wichtig, heutzutage über den Holocaust zu reden, vor allem um von der falschen Erzählung wegzukommen.
Und wenn euch Benno Neuburger noch sehr interessiert, haben wir noch einen kleinen Tipp für euch.
Das Schicksal von Benno Neuburger geriet in Vergessenheit. Und auch seine Familie wusste nur sehr wenig von seinem Widerstand. Sein Enkel Bruce Neuburger schrieb das Buch Postcards to Hitler über sein Leben und seinen Widerstand.
Eins wissen wir bestimmt. Benno Neuburger hätte und sollte die gleiche Aufmerksamkeit bekommen wie Sophie Scholl und andere Widerstandskämpfer.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet was dazulernen. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn wir wieder eine neue Folge hochladen. Ciao!